Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Einen guten Abend wünsche ich. Erich Marx hat Werke von Joseph Beuys, Cy Twombly, Andy Warhol und anderen bedeutenden Gegenwartskünstlern gesammelt. Der Kunstmäzen ist mit 99 Jahren gestorben. Seine Leidenschaft beschrieb er so.
Kunst erschließt sich einem erst, wenn man sie mit befasst. Entweder sie springt einem geradezu an oder aber man wird neugierig und sagt, ich würde gerne, was dahinter steckt. Bei jedem Bild ist es so, es muss einen Menschen interessieren, es muss ihn irgendwie faszinieren.
In Fazit sprechen wir über die Verdienste des Sammlers Erich Marx, ohne den zum Beispiel der Hamburger Bahnhof in Berlin nicht zu denken ist. Wir berichten von einer Retrospektive des Fotografen Thomas Ruff in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und hören, wer den Deutschen Radiopreis gewonnen hat. Einige Nominierte und Preisträger haben Sie eben schon in den Nachrichten gehört. Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger, Erzähler, Essayist und Theaterautor. 5 Jahre nach seinem internationalen Erfolgsstück Terror kommt jetzt ein neuer Bühnentext von ihm zur Uraufführung, wieder zeitgleich an 2 Theatern inszeniert. Denn von Schirachs Weise, Grundsatzkonflikte zu formulieren, steht an Bühnen hoch im Kurs. Der Theaterkritiker André Momot ist aus dem Berliner Ensemble zu mir ins Studio gekommen. Peter Klaus, der die Inszenierung Gott in Düsseldorf gesehen hat, ist uns zugeschaltet. Beiden einen schönen guten Abend. Ferdinand von Schirach hat ein sicheres Gespür für innere Konflikte, die nicht nur individuell verhandelt werden, sondern auch die Gesellschaft herausfordern. In seinem neuen Stück Gott greift er die jahrelang geführte Debatte um das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben auf, die auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigte. Im Februar dieses Jahres hielten die Richter in Karlsruhe fest, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht die Freiheit einschließt, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Was, André Momot, macht Ferdinand von Schirach mit dieser Ausgangslage?
Er kehrt also genau zu dem zurück, was er schon in Terror, seinem großen Erfolgsstück, gemacht hat. Er schreibt uns eigentlich eine Verhandlung. Diesmal ist es keine Gerichtsverhandlung, sondern es ist eine Sitzung des Ethikrates, in der ein konkreter Fall durchdiskutiert wird. In diesem Fall, also in der Berliner Aufführung, ist es eine Frau, die sterben will. Der Autor hat ganz bewusst es den Theatern überlassen, ob es sich um Frauen oder Männer handelt, dann in den jeweiligen Rollen. Hier möchte eine Frau aus dem Leben scheiden, die eigentlich gar nicht krank ist, sondern die einfach mit ihrem Leben abschließen möchte mit 78. Und das Ganze wird dann eben so als Rede und Gegenrede wie vor einem Gericht eigentlich auch aufgebaut. Und es gibt mehrere Sachverständige und die werden dann ins Kreuzverhör genommen.
Und wie baut Oliver Rehse, der Regisseur des Abends, das Stück auf?
Oliver Rehse, das hat er schon damals bei der Uraufführung von Terror in Frankfurt gemacht, hält sich sehr eng an den Text und er macht da auch weiter nichts mit als das, was da auf dem Papier steht. Und da fängt dann das Problem auch in gewisser Weise schon an, denn es ist, das sollte man vielleicht vorausschicken, wirklich ein staubtrockener Text. Da sind keine Charakterisierungen wirklich von Figuren drin. Das ist in einer furchtbar sachlichen oder man könnte auch sagen in einer angenehm sachlichen, je nachdem, was man so haben möchte, Sprache verfasst. Und Oliver Rehse lässt das auf so einer Holztreppe ablaufen, 2 Stunden lang. Das ist so ein Vortragsabend eigentlich, eher als dass es irgendwas mit einem lebendigen Theater zu tun hat.
Staubtrockener Text, haben Sie gesagt. Die Debatte um den assistierten Suizid, die ist aber immer schon also sehr, sehr emotional geführt worden. Und sie wird es auch wahrscheinlich bleiben, weil die Menschen es schwer hinnehmen können, vielleicht auch gar nicht, dass ein Mensch seinem Leben ein Ende setzt. Ja, wie heftig oder kühl wird argumentiert am Berliner Ensemble?
Also schon im Text ist da sehr wenig Leidenschaft drin, finde ich. Und wenn man bedenkt, worum es da geht, also dass es eben, wie Sie schon sagen, um diese existenziellen Fragen geht, auch um dieses Unwohlsein, um diese Beklemmung, die Verzweiflung, das wird alles nur sehr sachlich herbeigeschrieben. Und auch in dieser Inszenierung hier in Berlin heute Abend war es so, dass es mich schon sehr gewundert hat, wie schleppend die Schauspielerinnen und Schauspieler das auch noch zusätzlich gespielt haben, mit ganz vielen Gedankenpausen, wahrscheinlich um es irgendwie authentischer zu machen als Sprachprozess. Es war sehr langweilig, es war auch wirklich schwierig, sich das anzuhören, weil ich zum Beispiel finde, dass diese Sachverständigen eigentlich nach 2, 3 Sätzen alles gesagt haben, was zu dem Thema zu sagen ist und dann geht das weiter und weiter und weiter.
Am Schauspielhaus Düsseldorf ließ Regisseur Robert Gerloff den Arzt zumindest ganz eindeutig und auch etwas lauter Position beziehen.
Der Weltärztebund hat erst kürzlich noch einmal ausdrücklich gesagt, wie auch die Bundesärztekammer, ein Arzt handelt unethisch, wenn er beim Suizid hilft.
Ja, aber widerspricht sich das nicht? Sehen Sie, wenn Ihre Kunst die Lebensbedingungen nicht mehr verbessern kann, ich also an meinem Leben nur noch leide, muss dann nicht Ihre Ethik gerade die Suizidbeihilfe erlauben?
Nein, ein Arzt kann nicht dem Tod dienen.
Es wird um Haltung gerungen und es werden Argumente und Gegenargumente vorgetragen. Peter Klaus, ist das überhaupt ein Spiel oder eine sehr kontrollierte Diskussionsrunde in Düsseldorf geworden?
In Düsseldorf offenbar ganz anders als am Berliner Ensemble, flotte anderthalb Stunden. Ja, viele Thesen, viele Theorien, aber ganz viele Emotionen. Robert Gerloff hat auf einen Trick zurückgegriffen. Er hat die Schauspielerinnen und Schauspieler, übrigens die Hauptrolle ist in diesem Fall ein Mann, also es ist anders als in Berlin, wo es eine Frau ist, aber auch 78 und das gleiche Problem. Er hat sie dazu gebracht, mit der Körpersprache und mit der Art, wie sie sprechen, ganz viele Emotionen auf die Bühne zu bringen, ganz viele Ecken und Kanten. Ich muss zugeben, keine einzige der Figuren, wirklich keine einzige ist mir sympathisch geworden. Das hat es mir sehr schwer gemacht, denen zu folgen. Aber dadurch habe ich auf den Text geachtet. Und wenn da ein Satz fällt wie dieser, wenn wir das Sterben verhandelbar machen, dann machen wir bald auch das Töten verhandelbar. Und wenn dann plötzlich da mal eine Pause ist, dann werde ich zum Nachdenken gebracht. Und mir ging es sicherlich wie vielen in Düsseldorf. Ich saß da angespannt wie bei einem guten Krimi. Und habe nur einen Einwand gegenüber Ferdinand von Schirach. Ich finde das, was er hier am Ende macht, nämlich dass das Publikum wieder entscheiden soll, ja oder nein, pro oder contra, finde ich hier völlig überflüssig. Es wäre sehr viel klüger gewesen, uns mit vielen Fragezeichen nach Hause zu schicken, als dann am Ende so ein dickes Ausrufungszeichen zu setzen, wie das dann in Düsseldorf war.
Das Stück heißt Gott. Finden Sie das passend, Peter Klaus?
Absolut passend, denn es ist auch, wird auch erklärt, warum. Das hat was zu tun mit der Präambel des Grundgesetzes. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Da spielt Gott schon eine große Rolle und auch in den Diskussionen hier in Düsseldorf. Die stärkste Figur ist dann auch der theologische Sachverständige Thiel von Thomas Wittmann, ganz exzellent gespielt. Er hat mich an den großen, großen, leider nicht mehr unter uns weilenden Jürgen Holz erinnert. Und der ist mal exemplarisch zu nennen, weil er die Zerrissenheit seiner Figur mit sparsamen Mitteln auf die Bühne bringt und mich dadurch gefangen nimmt. Dieser Mann könnte einmal in diese Richtung argumentieren und einmal in die andere. Und er erklärt, warum er glaubt, aus seiner Position als Gläubiger heraus, dass Gott die Leitfigur unseres Lebens ist und wir Gott nicht ins Handwerk pfuschen sollten. Da kann ich dann wieder Position beziehen und sagen, gehe ich mit oder ich gehe eben nicht mit.
Nimmt denn die religiöse Argumentation in dieser ethischen Frage überhaupt sehr viel Raum ein?
Also ich glaube schon, dass es tatsächlich das Zentrum des Stückes ist, diese theologische Diskussion. Das Stück heißt wirklich aus gutem Grund Gott. Es gibt auch die Frage, gehört unser Leben einem Gott oder gehört es uns selbst? Das ist auch eine dieser Fragen, die da gestellt werden. Aber da würde ich eben auch sagen, diese Abstimmung am Schluss, die bei uns in Berlin auch irgendwie so, ja, so fast wie nebenbei, es wurde dann auch nicht ausgezählt. Man hat dann gesagt, alle mussten die Hände heben, die eben dafür waren, dass man diese Sterbehilfe leisten sollte von ärztlicher Seite aus. Da hat man gesagt, ja, das ist jetzt etwas mehr als die Hälfte. Und es war dann irgendwie auch egal. Ich glaube, dass dieses Abstimmungsergebnis tatsächlich nicht so relevant ist, aus einem besonderen Grund, weil nämlich das so ein spezifischer persönlicher Komplex ist, um den es da geht. Da ist es ein großes Thema, aber man merkt auch bei dieser Verhandlung, es geht immer wieder darum, das sind konkrete Menschen in konkreten Situationen, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen, die ihr Leben beenden wollen. Da kann man nicht wie bei Terror sagen, da muss es so eine grundsätzliche gesetzliche Regelung geben, sondern jeder Fall ist ein bisschen anders und das kommt auch im Stück vor. Das macht dann aber diese Abstimmung irgendwie auch ziemlich überflüssig.
Aber das ist offenbar der Vorteil der Aufführung in Düsseldorf, dass jede Figur auf der Bühne das Pro und Contra in sich trägt und das auch nach außen bringt und mich dann als Zuschauerin, als Zuschauer auch gleichsam mit auf die Bühne holt, kommt noch interessanter Einsatz von Videotechnik, ohne dass es aufdringlich wird und Musik dazu, sodass man dann sehr emotional gepackt ist. Es wurde richtig abgestimmt, es wurde auch ausgezählt. Zwei Drittel waren dafür, dass Ärzte helfen sollten, wenn ein Mensch sagt, ich möchte nicht mehr leben, obwohl er nicht ernsthaft krank ist, obwohl er keine unerträglichen Schmerzen hat. Und interessant war aber, dass der Abend wirklich stark gewirkt hat. Es dauerte eine ganze Weile, bis dann ein Schlussapplaus losging. Die Leute waren so irritiert und wir saßen ja zum Teil auch etwas fassungslos im Publikum, dass wir uns erstmal sammeln mussten, ehe wir dann sagen konnten, jawohl, es war hier ein Theaterabend. Nun geben wir den Schauspielerinnen und Schauspielern und dem Regie-Team mal den Applaus, der ihnen gebührt.
War das in Berlin ähnlich, André Mumert?
Ich hatte den Eindruck, es war eher so, wir müssen jetzt nochmal wach werden und applaudieren. Gerade der Schluss kam mir bei uns in Berlin sehr lahm vor, wenig überzeugend, wenig mitreißend. Genau diese Emotion, die der Kollege da erlebt hat, die haben wir eigentlich gar nicht erlebt. Und die ist wahrscheinlich der Weg, um das Ganze dann doch lebendig zu machen und auch das Stück aufführbar zu machen. Wenn es so aufgeführt wird wie heute in Berlin, kann man es eigentlich ehrlich gesagt auch lassen.
Und ich hatte auch den Eindruck, die Inszenierung in Düsseldorf und das Schauspiel, das ist leider besser als das Stück selbst.
In Düsseldorf und Berlin ist das Stück Gott von Ferdinand von Schirach uraufgeführt worden. Dank an die Premierenkritiker Peter Klaus und André Mumert. Am Mittwochabend ist der Jurist und Kunstsammler Erich Marx im Alter von 99 Jahren in einem kleinen Ort in der Schweiz an Herzversagen gestorben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte das Bestreben des Sammlers, die von ihm erworbenen Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, erkannte an, dass es ohne den leidenschaftlichen Mäzen Marx das Museum für Gegenwartskunst Hamburger Bahnhof nicht gäbe. Erich Marx war auch einer der leidenschaftlichen Initiatoren für ein neues Museum des 20. Jahrhunderts, das am Kulturforum in Berlin gebaut werden soll. Am Abend habe ich mit dem Kunstkritiker Carsten Prups gesprochen und ihn gefragt, was die Sammlung Marx so bedeutend mache.
Ja, zunächst einmal natürlich die Qualität und Quantität der Werke selbst. Die Sammlung Marx ist ja ohne Frage eine der wichtigen internationalen Sammlungen zur westlichen Kunst der 60er bis 1980er Jahre, also mit vielen wichtigen Werken, sagen wir, des Minimalismus, der Pop-Art, der gestischen Malerei, vielfach großformatigen, auch sehr heute repräsentativen Werken von Andy Warhol, der übrigens Marx auch mal gemalt hat, oder Cy Twombly oder Donald Judd, aber auch von so großen, auch sehr bekannten Werkblöcken von Joseph Beuys oder Anselm Kiefer. Und für die neue Nationalgalerie in Berlin und auch gerade die Anfangszeit des Hamburger Bahnhofs nach der Wiedervereinigung konnte die Bedeutung eigentlich dieser Sammlung gar nicht größer sein, weil die Sammlung eben eine Brücke herstellt zwischen den modernen Beständen der neuen Nationalgalerie und der Gegenwart.
Was trieb denn Erich Marx an, eine eigene Sammlung aufzubauen?
Ja, er stammte eigentlich aus bescheidenen Verhältnissen, hatte dann Jura studiert und war dann erstmal so in Verlagen an leitenden Positionen beschäftigt. Später hat er dann umgesattelt und als Bauunternehmer mit dem Bau von Krankenhäusern vor allem sein Vermögen gemacht. Also was man im Vergleich mit anderen Großsammlern sagen kann, ist, dass Marx doch ziemlich früh, also in den 50er Jahren mit dem Kunstsammeln angefangen hat, also gehört nicht zu denjenigen, die dann im reifen Alter mit dickem Konto sozusagen dann ganz jäh die Liebe zur hochpreisigen Kunst entdecken oder auch nicht diejenigen, die das jetzt unbedingt groß und prunkend ausstellen müssen. Nein, also er war sehr leidenschaftlich für diese Kunst engagiert, kannte viele der Künstler, die er sammelte persönlich, hatte bei einigen sogar direkt gekauft, legte auch Wert darauf, Werkkonvolute anzulegen, die also diese Entwicklung dieser Künstler zeigen. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass es gerade wohl auch diese Leidenschaft war, die dann später, sagen wir mal, zu diversen Konflikten mit der neuen Nationalgalerie, mit den staatlichen Museen in Berlin geführt hat. Das Museum Hamburger Bahnhof, dessen Errichtung ja kurz vor der Wiedervereinigung beschlossen worden war, wäre einfach ohne Marx Zusage, seine Sammlung als Dauerleihgabe an das Haus zu geben, überhaupt nicht denkbar. Und dementsprechend hat Marx dieses Haus irgendwie wohl auch so als sowas wie sein Museum betrachtet sozusagen. Und das führte dann zu diversen Reibereien.
Ja, Reibereien vor allen Dingen, die Erich Marx aber selber nicht hochspielte.
Das Museum heißt Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart. Aber meine Kunst war eben eines schönen Tages nicht mehr Kunst der Gegenwart, sondern war klassizistische Moderne. Und da kam es natürlich zu Komplikationen, weil auf der einen Seite die Gegenwartkunst zu Recht auch ihren Raum beansprucht und auf der anderen Seite, dass auch meine Sammlung eben ausgestellt wissen wollte und dass es dann da ab und zu mal Komplikationen geben kann, das liegt in der Natur der Sache.
Heiner Bastian hat die Sammlung Marx im Hamburger Bahnhof kuratiert und es gab Ärger zwischen ihm und der Leitung des Hauses wie auch mit der Nationalgalerie. Von Selbstüberschätzung war da die Rede, verletzten Eitelkeiten und so weiter. War der Streit Carsten Probst berechtigt?
Ja, der Skandal bestand eigentlich darin, dass Marx den Hamburger Bahnhof quasi für sich so ein bisschen umfunktionieren wollte, dass er so wie so ein privates Sammlermuseum so ein bisschen funktionieren sollte. Und zeitweilig hatte er eben das Geschick, auch seiner Sammlung mit Heiner Bastian, dem damaligen oder ehemaligen Sekretär von Josef Beuys, verbunden. Und ja, Bastian hat als Sammlungskurator, ich kolportiere jetzt mal die damaligen Anwürfe aus der Zeit und die Gerüchte, die es gab, also so ganz genau weiß man es nicht, aber es wurde ihm eben unterstellt, als Sammlungskurator hätte er sehr selbstherrlich dort quasi das ganze Museum unter seine Fittiche bringen wollen, Ankäufe hätten ohne sein Plazett gar nicht mehr stattfinden können, alles musste zur Sammlung Marx passen. Und Bastian war schon damals Kunsthändler und es hieß dann unter der Hand, er würde das Museum auch so ein bisschen wie sein Showroom benutzen für seinen Kunsthandel. Also insgesamt bleibt davon, auch wenn heute nicht mehr viel darüber geredet wird, dass das keine Ruhmesgeschichte für die Nationalgalerie ist. Und Marx hat andererseits dann doch gesagt, gerade mit dieser Dauerleihgabe von Beuys großer Arbeit, das Kapital, die er vor 5 Jahren eben auch nochmal gegeben hat, dass er seine Sammlung nun doch nach allen Querelen unbedingt in Berlin halten will.
Also kann man sagen, dass Erich Marx eine der prägenden deutschen Stifterfiguren für die Berliner Republik war?
Wenn wir auf die Sammlung schauen, ja. Also wenn wir nehmen, also das, was sozusagen rein inhaltlich in dieser Sammlung vertreten ist, dann hat er mit seiner Sammlung natürlich die ganz große Initialzündung für die Neuausrichtung der staatlichen Museen Berlin nach der Wiedervereinigung erst möglich gemacht. Aber vielleicht erkennen Sie schon an meinem Tonfall, es gibt ein Aber, denn wenn er die Sammlung geschenkt hätte, dann wäre er ganz bestimmt eine der prägenden Stifterfiguren gewesen. Dauerleihgaben hinwiederum verpflichten also seine Erben eigentlich zu fast nichts, sobald der Leihgabevertrag abgelaufen ist. Und damit bleibt natürlich eine Ungewissheit und die ist möglicherweise auch nicht unberechtigt. Aber es ist klar, solange also die Sammlung Marx im Hamburger Bahnhof ist, beziehungsweise zukünftig im Museum der Moderne auf dem Kulturforum, solange wird man Erich Marx zu Recht rühmen, quasi für die Neuausrichtung der staatlichen Museen einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet zu haben.
Am Mittwoch ist der Kunstsammler und Mäzen Erich Marx mit 99 Jahren gestorben. Carsten Probst hat an dessen Wirken und Verdienste erinnert. Dafür besten Dank und guten Abend.
Guten Abend.
Und morgen die ganze Welt. Das ist der Titel des einzigen deutschen Wettbewerbsbeitrages bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig. Die Regisseurin Julia von Heinz verarbeitet darin eigene Erfahrungen mit antifaschistischen Aktionen. Heute Nachmittag hatte der Film seine Weltpremiere am Lido und ich habe kurz danach mit meinem Kollegen Patrick Wilinski über seine ersten Eindrücke gesprochen. Wie, Patrick, ist der Film denn in Italien angekommen?
Ja, ich würde sagen, sehr gut, gerade unter den italienischen Kollegen. Das liegt auch daran, dass linker Widerstand und Engagement in Italien Tradition haben. Denken Sie allein an die Sardinenbewegung, die Salvinis Rechtsruck in der Emilia Romana verhindert hat. Denken Sie an das Partisanenlied Bella Ciao oder an diese ganzen Linksintellektuellen, die dieses Land hervorgebracht hat. Und erst gestern hier am Lido hat die Antifa protestiert. Sie sind aufmarschiert, direkt am Festivalgelände. Dem Gelände eines Festivals übrigens, das selber noch mit seiner faschistoiden Vergangenheit längst nicht ins Reine gekommen ist, denn die Schauspielpreise zum Beispiel, die Samstag verliehen werden, sind nach dem Conte Volpi benannt, einem einflussreichen Politiker des Faschismus, und anders als beim Alfred-Bauer-Preis in Berlin wird das hier kaum debattiert. Und in dieser Gemengelage kommt nun und morgen die ganze Welt an den Lido, der viele dieser Debatten spiegelt und auch verhandelt.
Im Mittelpunkt des Films steht Luise, ein junges Antifa-Mitglied. Sie radikalisiert sich mehr und mehr. Interessiert sich der Film denn für die Motivation seiner Heldin oder eher für die Wirkung ihres Handelns?
Ja, der Film möchte uns schon in einen atemlosen Strudel von Luisas Erfahrungen werfen, will uns mitreißen. Wenn wir unsere Heldin kennenlernen, da will sie schon zur Antifa, will in einem besetzten Haus leben. Sie ist von vornherein stark engagiert und wir sehen sie dann auch bei einer Demo vor einer AfD-ähnlichen Partei, die da in Mannheim Wahlkampf macht. Die Aktionen gegen die Neonazis in der Umgebung werden dann aber immer radikaler. Und es liegt auch an Alpha, einem Anführer, in den Luise auch langsam verliebt wird. Und gemeinsam bekommt bekommen die beiden den Verdacht, einer rechten Terrorzelle auf die Spur zu kommen, die bis in den deutschen Polizeiapparat hineinreicht. Der Film ist, wie gesagt, sehr energisch. Die Politisierung dieser jungen Menschen wird aber nie hinterfragt oder psychologisiert. Und ich habe das die Regisseurin gefragt, ob das nicht ein Problem sei, ob man nicht erfahren sollte, was Luisa und ihre Freunde politisiert. Und darauf hatte die Regisseurin eine sehr schöne Antwort, wie ich fand.
Ich würde die Frage gerne zurückgeben an jeden, der mir diese Frage stellt. Was ist die Motivation, sich nicht gegen Nazis zu engagieren? Das finde ich so fragwürdig, dass ich lieber dort von jedem mal die Motivation hören wollte, anstatt dass man jemand fragt, warum machst du etwas?
Erstmal finde ich es toll, eine Regisseurin zu hören, die absolut mit der Sache ihres Films verschmilzt. Und diese Haltung, die dahinter steckt, überzeugt mich auch als Filmkritiker. Denn im deutschen Kino ist es sehr selten, dass wir mit Figuren konfrontiert werden, die politisch handeln, die auch zeigen, dass sie ein politisches Bewusstsein haben. Das ist im deutschen Kino im Jahr 2020 immer noch eine Ausnahme. Und dahingehend finde ich diesen Film auch schon besonders.
Kritisiert der Film denn die alternative linkspolitische Szene mehr oder bewundert er sie?
Also beides. Aber wirklich stark ist er dann, wenn er sich an die Kritik wagt. Die stärkste Konfrontation bekommen wir mit Dietmar, einem altlinken 68er, der den jungen Aktivisten immer wieder sagt, dass sie das große Ganze aus den Augen verlieren, wenn sie sich immer nur auf Nazi-Demos und einzelne Nazis konzentrieren. Und Julia von Heinz sieht darin auch die Konfrontation von zwei Welten, die sich kaum mehr etwas zu sagen haben.
Wir sind ja natürlich stark in die heutige linke Szene gegangen, um das auch nochmal zu aktualisieren, unsere eigenen Erfahrungen. Und es gibt viele Einzelkämpfe. Es gibt die Klimabewegung, es gibt die Tierrechtsbewegung, es gibt eine starke feministische Transgender-Diskussion, es gibt natürlich antifaschistische Diskussionen. Es zersplittert sich aber auch. Was im Moment sicherlich fehlt, ist, dass noch stärker man wieder zusammenfindet im Sinne von, wo ist der Ursprung all dieser einzelnen Übel? Und am Ende liegen sie doch in unserem Wirtschaftssystem.
Das finde ich auch sehr überzeugend, aber ich hätte mir da in dem Film mehr gewünscht, dass man diese Betrachtung noch genauer dramaturgisch aufarbeitet. Denn in diesem Konflikt zwischen alter und neuer linken Bewegung ist die wahre Tiefe dieses Films versteckt. Aber die Einbettung dieser Konflikte in einen Thriller, das wirkt etwas gehetzt und am Ende läuft der Thriller dem Diskurs den Rang ab.
Welche Bilder, Patrick Wilinski, findet Julia von Heinz denn für Luisas Weg?
Sehr vereinnahmend. Also die Kamera klebt förmlich an den Figuren. Wir werden reingeworfen in diese gruppendynamischen Prozesse, wie sie sich streiten, was eine gute Aktion ist, wie viel Gewalt nötig ist. Und dahingehend ist Julia von Heinz wirklich sehr nah dran an Margarete von Trotters Bleierne Zeit, dem Film, mit dem er hier zumindest in Venedig am häufigsten verglichen wird. Das ist wirklich immer sehr spannend zu sehen. Ich habe mir das auch wirklich gerne angesehen. Ich hätte mir nur vielleicht gewünscht, dass der Film auch so eine Art Bild entwickeln kann. Also ein visuelles Konzept, dass diese vielen Plotteinheiten eine formale Grundierung gibt. So hetzt dieser Film. Das ist als Klangfarbe im deutschen Kino sehr interessant. Zur großen Filmkunst fehlt dem Film dann noch ein bisschen die Ruhe.
Morgen läuft ja der letzte Wettbewerbsfilm in Venedig. Das heißt, das Gerede über ernsthafte Preisanwärter ist in vollem Gange. Hat denn der Film überhaupt irgendeine Chance auf eine Auszeichnung?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er so in den Kategorien Regie, vielleicht auch Schauspiel durchaus für einen Preis in Frage kommt. Es ist aber das Jahr ohne eindeutige Favoriten. Also der eine Film, der die anderen überstrahlt hätte, den haben wir hier noch nicht gesehen und werden auch ihn nicht mehr sehen. Die Kritiker teilen sich daher so auf und jene, die weiterhin in den indischen Film The Disciple sehr mögen und an ihm festhalten. Andere favorisieren den Dokumentarfilmer Gianfranco Rosi, der in Notturno den Alltag im Grenzgebiet zwischen Syrien, Kurdistan und Libanon sehr ästhetisch in Bilder gefasst hat. Um es kurz zu machen, wir sind etwas ratlos und auch sehr froh, dass wir eben nicht diese Entscheidung treffen müssen und blicken umso mit größerer Vorfreude auf Samstag und sind gespannt auf die Juryentscheidungen.
Julia von Heinz Film und morgen die ganze Welt lief heute im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig. Dank an Patrick Wilinski für die Kritik. Ein ausführliches Gespräch mit Julia von Heinz können Sie am Samstagnachmittag in unserer Filmsendung Vollbild hören. Und über die Preisverleihung reden wir selbstverständlich in Fazit auch am Samstag.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
Das schwedische Fotografiemuseum Fotografiska will eine Dépendance in Berlin eröffnen. Der Ableger soll Ende 2022 im früheren Kunsthaus Tacheles eröffnen, wie das Museum und der Projektentwickler ankündigten. Neben dem Museum in Stockholm betreibt das Fotografiska Ableger in New York und Tallinn. In Berlin werde Fotografiska insgesamt rund 5.500 Quadratmeter Fläche für das Fotomuseum nutzen. Auch ein Restaurant ist geplant. Angedacht ist, bis zu 6 Ausstellungen gleichzeitig zu zeigen. Der Buchmarkt in Deutschland hat sich im August weiter stabilisiert. Im 3. Monat in Folge erzielte der Gesamtmarkt einen Umsatzplus, wenn auch nur noch leicht um 0,5%, wie es im Branchenmonitor Buch heißt. Insgesamt gibt es demnach deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Richtungen. Reiseliteratur verzeichnet deutliche Rückgänge, das Kinderbuch ist weiterhin ein Umsatztreiber und das Sachbuch war wie auch in den vergangenen Jahren gut nachgefragt. Die Organisatoren der Pulitzer-Preise haben in der Corona-Krise die Teilnahmeregeln für Theaterautoren geändert. Für die Auszeichnung im kommenden Jahr seien nach wie vor Stücke zulässig, die zwischen Januar und Dezember 2020 aufgeführt wurden, teilten die Organisatoren in New York mit. Weil wegen der Pandemie aber ein Großteil der Bühnen schließen musste, seien nun auch Stücke zulässig, deren Aufführungen verschoben oder ganz abgesagt werden mussten. Oder solche, die nicht in Theatern, sondern beispielsweise unter freiem Himmel oder im Internet aufgeführt wurden. Der Mitbegründer der US-Band Kool & The Gang, Ronald Bell, ist tot. Der Sänger und Komponist starb im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den amerikanischen Jungferninseln. Kool & The Gang feierten ihre größten Erfolge in den 70er und 80er Jahren. Zu den Welthits der Band gehören Celebration, Jungle Boogie und Ladies Night. Ronald Bell war ursprünglich Jazzmusiker und hatte die Band mit seinem Bruder Ende der 1960er Jahre gegründet. Deutschlandfunk Kultur Musikredakteur Martin Riesel über seine Rolle auf der Bühne.
Auf der Bühne war es dann so, dass der Jazzanteil auch fast nur bei ihm im Saxophon lag. Die sind immer so in Glitzeranzügen aufgetreten. Er hatte eine andere Farbe. Also es war klar, er steht im Zentrum, hat das Publikum immer in der Hand, aber nicht auf eine arrogante Art, sondern auf eine sehr sympathische. Und er hat dann allerdings eben auch die Weiterentwicklung zur Soul- und Partyband vorangetrieben, hat einige der größten Hits geschrieben und bei denen war dann nicht mehr so viel vom Jazz über.
Fazit.
Es gibt Schauspieler und Schauspielerinnen, die hadern mit dem Ruhm, den eine große Rolle ihnen gebracht hat, weil sie ständig daran gemessen werden. Andere sehen das entspannt, genießen die Beliebtheit und arbeiten einfach immer weiter. Diana Rigg war solch eine Schauspielerin. Sie spielte zwischen 1965 und 68 eine schlagkräftige Frau in der britischen Fernsehserie mit Schirmscham und Melone und wurde zum Inbegriff der coolen, selbstbestimmten Frau. Heute haben wir erfahren, dass sie in London gestorben ist. Jens-Peter Marquardt erinnert an ihre Person und ihr Spiel.
Guten Morgen, Mrs. Peel.
Guten Morgen, Steve. Es ist nicht abgeschlossen.
Diana Rigg als Emma Peel mit Schirm, Charme und Melone war auch in Deutschland ein Straßenfeger, damals Ende der 60er Jahre.
I loved it and I loved Patrick.
Sie habe die Serie geliebt, sagte Diana Rigg, und sie habe Patrick McNee geliebt, den Darsteller des britischen Geheimagenten John Steed. Diana Rigg alias Emma Peel wurde damals zum Sexsymbol, als Karatekämpferin in hautengen Lederanzügen, die sie allerdings nicht mochte, weil sie ihr zu heiß waren. Schirm, Charme und Melone war so etwas wie James Bond für den kleinen Bildschirm. Aber Emma Peel war kein zahmes Bond-Girl, sondern stark und emanzipiert.
Die Hausfrau hat wohl die Kaffeesahne vergessen.
Das hat die Hausfrau nicht. Die Sahne steht in der Küche.
Na dann. Dann werde ich ihn lieber schwarz trinken.
She was ahead of her time because she was highly intelligent, capable, witty, sexy.
Emma Peel war ihrer Zeit voraus, weil sie hochintelligent war, fähig, witzig und sexy, sagte Rigg über ihre damalige Rolle. Diana Rigg war selber ihrer Zeit voraus, als sie feststellte, dass sogar der Kameramann der Serie mehr Gage bekam als sie, stellte sie die Produzenten vor die Wahl, mehr Geld oder die Serie muss ohne mich weiterlaufen. Sie bekam die Gehaltserhöhung. Und dennoch, nach 2 Staffeln als Emma Peel stieg Diana Rigg aus der Serie aus, kehrte zurück zum Theater, dem sie bis zuletzt treu blieb. Sie bekam für die Medea einen Tony Award, sie spielte Shakespeare, Shaw und Brecht. Mit 80 stand sie noch einmal in New York auf der Bühne, wieder in My Fair Lady, aber natürlich nicht mehr wie einst als Blumenmädchen Eliza, sondern als Mrs. Higgins.
Oh, Henry, the flower girl.
Diana Rigg hat in zahlreichen Spielfilmen mitgespielt, war unter anderem das einzige Bond-Girl, das 007 jemals geheiratet hat. Und plötzlich wurde sie auch im Fernsehen wieder Kult, in der Erfolgsserie Game of Thrones als hinterhältige Lady Olenna Tyrell, als Dornenkönigin Queen of Thorns.
I'm thrilled that young people identify with this naughty old bag that I was playing.
Ich bin begeistert, dass die jungen Leute sich mit dieser bösen alten Schachtel identifizieren, so Rigg über ihre Rolle in Game of Thrones. Sie war zweimal verheiratet, hatte eine Tochter, Rachel Sterling, die ebenfalls erfolgreiche Schauspielerin wurde, lebte in Frankreich und freute sich, dass sie mit 80 nicht nur immer noch fabelhaft aussah, sondern auch so begehrt war wie schon lange nicht mehr.
This is just hit me.
Die Angebote überwältigen mich in meinem immerhin schon hohen Alter. Es kommt eines nach dem anderen. Zack, zack, zack. Ich sitze nur da und sage zu mir selber, danke. Wieso eigentlich erst jetzt?
Die britische Schauspielerin Diana Rigg, sie starb heute mit 82 Jahren in London. Die Verleihungen des Adolf-Grimme-Preises und des Deutschen Fernsehpreises fielen in diesem Jahr aus. Man beschränkte sich auf rein digitale Festakte. Der Deutsche Radiopreis aber ist heute Abend in Hamburg verliehen worden. Seit 2010 werden jährlich besondere Leistungen von Radiomacherinnen und Radiomachern in verschiedenen Kategorien gewürdigt. Sendungen des Deutschlandfunks haben Nominierungen in 5 Kategorien erreicht und auch Preise gewonnen. Wir haben das in den Nachrichten schon gehört. Ada von der Deken hat die Veranstaltung für uns verfolgt. Schönen guten Abend nach Hamburg.
Guten Abend.
Die Verleihung fand ja im kleinen Kreis statt. Was für einen Ort hat man dafür ausgewählt?
Ja, im kleinen Kreis und zwar hier in Hamburg, im Hamburger Hafen im Schuppen 52. Das ist eine Event-Location. Moderiert wurde es von Barbara Schöneberger. Die hat das auch nicht zum ersten Mal gemacht, sondern zum 10. Mal und auch solide durchmoderiert, ob ohne oder mit Publikum. Das hat sie solide gemacht an diesem Abend. Und es gab auch noch ein paar andere Konstanten, die wir aus anderen Jahren kennen. Es gab Musik, natürlich kein Radiopreis ohne Musik. Da war der Tim Bensko war da, Katie Melua aus Großbritannien. Der belgische Künstler Milo war da. Alle, sag ich mal, mit kleinerem Besteck, alle mit kleinerer Band, wenn überhaupt, teilweise nur mit Klavierbegleitung. Also es war alles im kleineren Rahmen und auch es waren Laudatoren vor Ort und die Nominierten durften kommen. Die wurden nicht nur per Videoschalte zugeschaltet. Sie durften allerdings nur maximal zu zweit erscheinen und eben auf Abstand sitzen, auf Drehstühlen, weil 3 Bühnen eingebunden waren, damit man eben sich niemals zu nahe kam während dieses Abends. Und Barbara Schöneberger hat es auch ganz schön zusammengefasst. 80 Leute klingen eben doch anders als 1000, wie im vergangenen Jahr in der Elbphilharmonie. Also es war eben im kleinen Kreis. Und auch ich als Reporterin durfte nicht vor Ort sein. Presse war ausgeschlossen. Kein roter Teppich, kein Blitzlichtgewitter. Ich habe das also, wie andere das auch konnten, als Livestream verfolgt. Es wurde auch auf verschiedenen Radiowellen live übertragen und ist auch zur Stunde zum Beispiel noch im NDR Fernsehen zu sehen, die Show.
Welche Radioarbeiten sind denn prämiert worden?
Genau, kommen wir auf die Preise zu sprechen. Also der Deutsche Radiopreis ist ein undotierter Preis, aber zweifelsfrei die wichtigste Auszeichnung, die es gibt in der Branche. Insgesamt haben 138 Radioprogramme 432 Favoriten eingereicht und prämiert wurden 10 Kategorien. Da möchte ich mal einige hervorheben. Da wäre zum Beispiel zu nennen der Preis für die beste Sendung. Den hat Sandra Gern vom Privatsender Ego FM erhalten. Ihre Sendung heißt Chelsea Hotel, läuft einmal in der Woche. Es ist eine sehr persönlich gemachte Musiksendung in Anlehnung an das legendäre Chelsea Hotel in New York, in dem so Künstler wie Andy Warhol oder Bob Dylan abgestiegen sind. Und der Laudator, der Schauspieler Volker Bruch, Sie kennen die Stimme vielleicht, er ist sehr bekannt aus der Serie Babylon Berlin, der hat dazu Folgendes gesagt.
Die Grimme-Jury findet, diese Sendung steht für beste Unterhaltung und fundierte Information. Faktenreich, aber lässig präsentiert. In dieser Form außergewöhnlich, attraktiv, bemerkenswert. Deutsch-deutsche Zeitläufe intelligent und kreativ verwoben. Radio pur. Der Deutsche Radiopreis für die beste Sendung geht an Ego FM, Sandra Gern, Chelsea Hotel.
Ja, die hat sich gefreut und freuen durfte sich auch ein Kollege. Und zwar ist der ausgezeichnet worden in der Kategorie Bestes Interview. Da ging der Preis an den Kollegen Philipp May vom Deutschlandfunk von den Informationen am Morgen. Der hat ein 8-minütiges Interview mit Jörg Meuthen geführt. Außerdem wurde noch ausgezeichnet die als beste Newcomerin Ann Tran, die ja noch später in dieser Sendung zu hören sein wird. Der Deutschlandfunk war insgesamt in 5 Kategorien nominiert, hat eben 2 Preise erhalten. Genau, das war vom Deutschlandfunk.
Podcasts sind ja im Kommen und seit dem vergangenen Jahr auch als eigene Kategorie vertreten. Wer hat da gewonnen?
Ja, das waren alles Podcasts, die auch in gewisser Weise an Radiostationen angebunden sind. Bei dieser besonderen Audioform, das wollen wir nicht vergessen, mischen ja auch ganz andere Anbieter mittlerweile mit, auch Streaming-Anbieter oder Verlage. Aber wir können einfach mal reinhören, welche Podcast der Jury besonders gut gefallen hat.
Entschieden, eine bemerkenswerte und in jeder Hinsicht herausragende Audioproduktion, eine dialogische Erzählweise mit großem Spannungsbogen, emotional packend, die Möglichkeiten von Audio ausschöpfend, herausragend, preiswürdig. Der Deutsche Radiopreis für den besten Podcast geht an Bastian Berbner und Doreen Strasters, 180 Grad Geschichten gegen den Hass, NDR Info. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist eine Podcast-Reihe, 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Und der Gewinner, das ist eigentlich ein Printjournalist bei der Zeit und hat auch ein gleichnamiges Buch geschrieben und hat eben mit NDR Info zusammen diesen Podcast zu dem Thema veröffentlicht. Man kann dieses und auch viele andere Nominierte und auch die Gewinner übrigens auch alles nachhören beim Radiopreis.
Sich vor Freude zum Armen, das war in diesem Jahr nicht möglich, kam trotzdem so etwas wie Feierlaune auf?
Ja, es war schon alles etwas verhaltener, ne? Mit Abstandsgebot und zum Beispiel jeder, der gewonnen hatte, der durfte natürlich niemanden umarmen, musste sich brav eine Maske aufsetzen, während er oder sie zur Bühne schritt. Und das waren sehr vorsichtige Corona-Wünsche und es fehlte schon so ein bisschen dieser Glamour-Faktor, muss ich ehrlich sagen. Die Branche will sich selbst feiern und das war eben jetzt hier nur unter Berücksichtigung des Hygienekonzepts möglich.
Danke an Sie, Ada van der Decken, für die Schilderung Ihrer Eindrücke und wir freuen uns natürlich mit den Kollegen vom Deutschlandfunk, die Preise gewonnen haben. Mit Ann Tran sprechen wir gleich. Ann Tran ist für ihren Deutschlandfunkbeitrag Mein Dresden, Heimat tut weh in der Kategorie Newcomer, Newcomerin ausgezeichnet worden. Jetzt haben wir sie am Apparat. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Sie haben Ihre Sendung für das Wochenendjournal geschrieben und produziert. Sie sind jetzt 26 Jahre alt, eine Newcomerin im Radiobetrieb. Auf welche Erfahrungen haben Sie zurückgegriffen und worauf fokussieren Sie in Ihrer Sendung?
Also ich habe angefangen beim Campusradio, beziehungsweise ganz früh habe ich angefangen bei der Sächsischen Zeitung, ganz klassisch, Regionalzeitung. Und dann habe ich mein Volontariat gemacht, konnte nach 4 Monaten dieses Thema pitchen. Und dann habe ich all das versucht zu fokussieren, was mich daran interessiert hat, beziehungsweise was mich geärgert hat an der Berichterstattung über den Osten und über Dresden, über Pegida, weil ich selber gedacht habe, da gibt es viel mehr Konflikte und die würde ich gerne erzählen.
Sie sind in Dresden geboren und aufgewachsen, dann natürlich weggezogen. Gab es auch eine Auseinandersetzung mit der Frage, eventuell zurückzugehen?
Also ich hoffe, und das ist noch nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann nochmal zurückgehe. Ich liebe diese Stadt, ich liebe auch die Menschen da. Ich weiß, dass es da Konflikte gibt, aber es gibt so eine Stelle in diesem Wochenendjournal, in dem die Journalistin Doreen Reinhardt sagt, man kann es nur ändern, wenn man selbst vor Ort ist und da was ändert. Und da glaube ich auch dran. Aber vorerst ist es nicht zu sehen.
Worin bestand denn für Sie die Herausforderung in der Mischung von persönlichen Erlebnissen als Tochter einer Vietnamesin und dem, sagen wir mal, gesellschaftlichen Material?
Ja, einerseits nicht als die Betroffene rüberzukommen oder das Opfer, sondern das schon auch abgeklärt zu erzielen, schon persönlich, aber nicht, dass es so ein Betroffenheitsjournalismus drückt, sondern das, was man an journalistischem Handwerk hat, zu nutzen und die Ich-Perspektive reinzusetzen, damit die Leute sich vielleicht auch schneller damit identifizieren können. Das war wichtig für dieses Wochenendjournal. Ja.
Für Ihre Sendung Mein Dresden, Heimat tut weh, ist Antran mit dem Deutschen Radiopreis in Hamburg heute Abend ausgezeichnet worden. Sie ist am 31. August 2019 gesendet worden. Man findet sie in der Audiothek des Deutschlandfunks. Ihnen, Frau Antran, noch einen schönen Abend und genießen Sie Ihren Erfolg.
Dankeschön.
Thomas Ruff ist einer der bekanntesten Fotokünstler in Deutschland. Er kommt aus der sogenannten Düsseldorfer Fotoschule um Bernd und Hilla Becher. Das K20 in Düsseldorf eröffnet am Wochenende eine Ausstellung mit Werken, die Thomas Ruff in den letzten 20 Jahren geschaffen hat. Seine bekanntesten Bilder, die großformatigen Porträts von Freunden und Kollegen, fehlen. Dafür werden Bilder von Sternen, Planeten und Maschinen geboten. Berit Tempel hat die Ausstellung gesehen und mit dem Künstler gesprochen.
Thomas Ruff ist ein Fotograf, der in den letzten Jahren kaum noch selbst auf den Auslöser gedrückt hat. Der Künstler benutzt das, was er in Archiven, in alten Zeitungen oder im Internet findet und bearbeitet die Vorlage in seinem Düsseldorfer Atelier am Rechner.
Also bei der neuesten Serie, der Titel ist Tableau Chinois, also chinesische Bilder, da habe ich Propaganda-Fotos aus Büchern, Zeitschriften, die ich wahrscheinlich auch die letzten 20, 30 Jahre zusammengekauft habe, genommen, habe diesen Offset-Druck gescannt und habe dann eine Pixelschicht drüber gelegt.
Eine Schicht, die den Motiven eine weitere Ebene zufügt, sie leicht verfremdet, aber immer noch erkennbar lässt. Lächelnde Soldatinnen am Feldtelefon, fahnentragende Sportler bei einer Parade und natürlich der Kommunistenführer Mao selbst. Entspannt lächelnd, mit den Händen in den Hüften. Dümmlich und lächerlich nennt Ruff die originalen Propagandabilder, die er künstlerisch verändert hat und die in der Ausstellung den größten Raum bespielen.
Die Idee dabei war eigentlich so eine Art Persiflage auf die chinesische Regierung zu machen, die sagt, technologisch sind sie einfach Weltspitze, aber ideologisch sind sie einfach 50 Jahre zurück. Das heißt, es ist immer noch die eine Parteipolitik, es gibt einen Vorsitzenden, der entscheidet. Und das wollte ich eben über die Mischung von analoge 50er Jahre, 60er Jahre Offset und der neuesten Technologie der Digitalisierung darstellen.
Die Tableaux Chinois sind der bisherige Endpunkt einer langen Reihe von Serien, von denen die Ausstellung, die ausdrücklich keine Retrospektive auf das Gesamtwerk sein will, einen Teil zeigt. Kolorierte Fotos von Ausstellungsräumen aus den 1940er und 1950er Jahren, unscharfe Pornobilder, deren originale Ruff im Internet gefunden hat, Maßaufnahmen in 3D. Eine Serie folgte auf die andere.
Uns gab einige Kunsthistoriker, die haben gesagt, ja, der Thomas Ruff, der arbeitet ja gar nicht konsequent an seinem Lebensoeuvre, sondern der springt ja, das ist ein Halotri, das ist unseriös. Jetzt nach 40 Jahren, nach wahrscheinlich 25, 26 Serien. Würde ich es aber sagen, der Herr Ruff arbeitet doch seriös, weil ich sehe meine Arbeit als so eine Art Puzzle. Und die Serien sind halt die einzelnen Puzzleteile.
Puzzleteile, um die unterschiedlichen Techniken, die vielfältige Geschichte und die unterschiedlichen Auswirkungen von Fotografie darzustellen. Angefangen hat Thomas Ruff, nachdem er sich gegen ein Astronomiestudium entschieden hatte, als Schüler von Bernd und Hilla Becher, die einen neuen, sachlichen Blick auf die Fotografie warfen. Als ihr Student fotografierte Ruff die Wohn- und Schlafzimmer seiner Verwandtschaft und glaubte so, die Wirklichkeit abzubilden. Doch dann erkannte er, dass es nur die Wirklichkeit ist, die er auswählt, die er durch Lichtsetzung und Ausschnitt, wie er sagt, inszeniert.
Das heißt, der Fotograf, derjenige, der auf den Auslöser drückt, der hat mehr oder weniger die Kontrolle über das Bild und über die Bildaussage. Wenn man dann weitergeht zu Zeitungen, Magazinen, Fernsehen, Film, kommt die nächste Instanz, die Redaktion. Und in der Regel in der Zeitung gibt es ein Bild und einen Text. Und je nachdem, wie der Text lautet, wird das Bild tendenziös. Also bekommt es eine bestimmte Richtung, die vielleicht vom Fotografen gar nicht intendiert ist. Das heißt, die Fotografie ist sehr leicht missbrauchbar.
Das wird in der Serie Zeitungsfotos besonders deutlich. Ruff sammelte in den 1980er Jahren Abbildungen aus Tages- und Wochenzeitungen, schnitt sie ohne erklärende Bildunterschriften aus und füllt nun in der Ausstellung eine ganze Wand mit ihnen. Fotos in doppelter Vergrößerung von Adolf Hitler mit Schäferhund, einem Kleinkind mit zwei Messern in den Händen und einem ruhenden Falken. Welche Inhalte mit ihnen verbunden waren, für was sie standen, bleibt, wie von Ruff gewollt, unklar, und sie belegen so des Künstlers These von der Missbräuchlichkeit der Fotografie. Die Düsseldorfer Ausstellung zeigt, wie Ruff Vertrautes, seien es Bilder von Sternen oder von Blumen, aus dem gewohnten Zusammenhang reißt, sie durch Farben, Unschärfen und Pixel verfremdet und so hinterfragt. Ein großes Ruffsches Lehrstück über die Fotografie sozusagen. Wer allerdings die großformatigen Porträtaufnahmen sehen möchte, mit denen Thomas Ruff in den 1980er Jahren bekannt wurde, der ist hier falsch. Der muss aber nur ein paar Schritte weiter in den gegenüberliegenden Ausstellungssaal des K20 gehen, wo Fotos aus dem Sammlungsbestand des Museums hängen.
Barry Temple über Thomas Ruffs Ausstellung im K20 der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Die Ausstellung wird am Wochenende eröffnet. Was am Freitag in den Feuilletons steht, hat Hans von Trotha betrachtet. Hier seine Auslese.
Erzähler ohne Geschichten. Nennt Gerrit Bartels seine Kritik von Mario Vargas Llosas Eröffnungsrede beim Internationalen Literaturfestival Berlin im Tagesspiegel. Das klingt nach Enttäuschung. Und tatsächlich, auch nur einen einzigen Beleg für die Strahl- und Sprengkraft der Literatur liefert Mario Vargas Llosa nicht, meint Bartels. Und am Ende weiß man sicher, Literatur ist wichtig. Davon geht man auf einem Literaturfestival allerdings aus. Beim Bild vom Erzähler ohne Geschichten könnte man allerdings auch an die Lage der Feuilletons nach einem halben Jahr Corona denken. Woher sollen sie denn gerade kommen, die großen Ereignisse, Debatten, Begegnungen, die Feuilleton ausmachen, Tag aus, Tag ein? So sind viele Stücke dieser Tage auch im Feuilleton Politik. Wie in der Welt der ganzseitige Bericht über das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange, das nach langer Corona-Pause in London wieder aufgenommen wurde. Als kafkaesk empfindet es die Theaterregisseurin Angela Richter, dass die Verhandlungen nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, und so stellt sie ihren dramaturgisch ambitionierten Aufmacher unter das Motto »Der Prozess«. Oder der so traurige wie empörende Bericht zur Lage der türkischen Nation von Bülent Mumay in der FAZ. »Mehr als die Hälfte der jungen Türken will ihr Heimatland für immer verlassen«, berichtet Mumay, und man kann es verstehen. In einem Land, in dem jeder dritte junge Bürger arbeitslos ist, das Bruttoinlandsprodukt Tag für Tag sinkt und alle Arten von Freiheit eingeschränkt werden, wollen sie nicht leben. Allen Zensurmaßnahmen und Behinderungsversuchen zum Trotz wissen sie, dank der digitalen Medien, wie es sich in anderen Teilen der Welt lebt. Sie sehen, dass ein anderes Leben möglich ist und erfahren jeden Tag aufs Neue, wie finster die Atmosphäre ist, in der sie leben. Sie erleben, dass in einem Land, in dem Mafiabosse per Amnestie aus der Haft entlassen werden, verhaftet wird, wer einen kritischen Tweet postet. Aus Minsk berichtet ebenfalls in der FAZ Felix Ackermann. Da wird das Politische durch die Instrumentalisierung von Kunst zum Gegenstand fürs Feuilleton. Kürzlich, so Ackermann unter der Überschrift »Der asymmetrische Schostakowitsch«, marschierten wieder einmal zehntausende Einwohner von Minsk zum Museum des großen Vaterländischen Krieges. Unterwegs wurden sie aus staatlichen Lautsprechern mit der 7. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch beschallt. In der Pravda hatte der Komponist im März 1942 geschrieben: »Ich widme meine 7. Sinfonie unserem Kampf gegen den Faschismus, unserem unabwendbaren Sieg über den Feind und Leningrad, meiner Heimatstadt.« Heute, formulierte der Historiker Alexander Smalentschuk in einem offenen Brief, heißt der Diktator Alexander Lukaschenka. In entscheidenden historischen Momenten eines Landes muss jeder Bürger selbst entscheiden, auf welcher Seite er steht. Die Demonstranten, meint Felix Ackermann, eint die Überzeugung, dass es sich um einen Kampf gut gegen böse handelt. Auch Schostakowitschs Leningrader Sinfonie kann man in diesem Sinn deuten. Als monumentale Unterstützung im Kampf wehrloser Menschen gegen einen übermächtigen Feind. In einer schmalen Rezension weit hinten in der Neuen Zürcher Zeitung blitzt dann doch noch das Poetische auf. Ho Nam Seelmann erzählt von einem Buch der Koreanerin Han Kang mit dem Titel »Weiß«. Es erzählt von Dingen, die um uns sind und weiße Farbe besitzen. Unscheinbar sind sie meist und bleiben oft unbemerkt. Han selber macht darauf aufmerksam, dass es im Koreanischen zwei unterschiedliche Begriffe für weiß gibt. Haiyan und Hin. Das erste Wort hat die Bedeutung Blütenweiß im Sinne des reinen Weiß, das Unschuld und Reinheit symbolisieren kann. Das zweite bedeutet Weiß mit Spuren von Zeit, Witterung oder Berührung. Ein Weiß, das befleckt, durchmischt ist, mehr Schattierungen aufweist und darum eine Geschichte hat. Vergilbtes Papier, verblichenes Tuch, verwittertes Weiß am Zaun oder das Weiß der Asche. Man muss also nur genau hinsehen, dieser Tage vielleicht noch genauer als sonst. Und schon freut man sich wieder auf all die kleinen und großen Beobachtungen, Interpretationen, Kommentare, überraschenden Wendungen und Funde, die wir den Feuilletons verdanken. Tag aus, Tag ein.
Hans von Trotha mit einem Lob auf die beharrlichen Anstrengungen der Feuilletonisten in einer außergewöhnlichen Zeit. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich.